Und ich habe das Thema genannt, Gottes Wort in meiner Situation, wie nehme ich sie auf? Klingt jetzt nicht so spannend, ist mir wahrscheinlich auch nicht wirklich gelungen, aber darum geht es nicht. Nicht der Titel macht es, sondern ich wollte mit uns so ein Stück alttestamentlich durch eine Geschichte gehen und uns von dem Herrn inspirieren lassen, wie er uns in der Nachfolge, in unserer Beziehung zu ihm stärkt, stabilisiert, an Erkenntnis wachsen lässt, so das Ganze für uns in einer Beziehung zu ihm ja stabiler macht, wenn man das so nennen kann, oder wachsen lässt. Es geht sich um den sogenannten Propheten Bileam aus 4. Mose, Kapitel 22 bis 24. Er wird auch später noch erwähnt. Ich weiß nicht, sagt euch der Name Bileam was? Hat schon mal einer davon gehört? Die. Muss ja auch nicht. Also Bileam ist ein Aramäer, wohnte auf dem, genau, die Karte wäre wichtiger, am Euphrat und ich unsere, oder versuche ich es mal so, ob das jetzt so gelingt, der Punkt ist, der scheitert an der, ich habe mir so einen Zeiger, ich weiß nicht, sieht das cool aus? Also, hier ist so das Tote Meer, ja, Israel, Mittelmeer, das, also hier ist Israel. Hier ist das Tote Meer, ich habe keine bessere Karte gefunden, hier wäre See Genezareth. Hier spielt sich das Ganze ab, geschichtlich. Und das hier ist der Fluss Euphrat. Hier in etwa ist so die Grenze von Syrien und da kommt schon die Türkei. Und in etwa, also die Wissenden, ich sag mal jetzt so, vermuten, dass es hier irgendwo sein könnte. Die Stadt gibt es heute nicht mehr. Aber selbst wenn es auch irgendwo hier wäre, der Weg von hier bis nach da sind, vermutet man, mindestens 500 Kilometer bis 900. Zu der Zeit, wo man mit Esel geritten ist, es könnten Wochen gewesen sein, auf jeden Fall nicht so schnell wie mit einem Flieger und auch nicht mit dem Auto. Warum erzähle ich es euch? Da wohnte irgendwo dieser Bileam, dieser sogenannte Prophet oder auch Zauberer, denn von ihm hörte der Balak, der, vielleicht kennt ihr jetzt Eduard die nächste Karte, oder kriegt's? Ne, dann eine zurück. Genau. Dieser Balak ist der König von Moab. Also wir befinden uns in der Phase, wo das Volk Israel in der Nähe ihres gelobten Landes oder des verheißenen Landes geht. Also hier wohnte Israel, so wäre jetzt die Karte, man vermutet, so ist Israel gewandert, diese 40 Jahre lang. Und jetzt befinden die sich hier irgendwo. Hier ist Moab, oh, jetzt muss ich schon stecken. Und da oben, also oben an dem Toten Meer, da würden sie später den Jordan überschreiten. Aber hier oben spielt sich das Drama mit dem Opfer bringen. Dieser Bileam bringt an drei Orten Opfer, baut sieben Altäre, jeweils auf dem Altar ein Stier und ein Widder. Also sehr intensiv das Ganze, denn dieser König Balak von Moab, der hat gehört, dass es jemanden gibt, dass wenn er einen Fluch ausspricht, gilt dieser Fluch. Genauso, wenn er jemanden segnet, gilt das. Ich weiß nicht, ob es für euch bekannt ist, aber es ist tatsächlich damals wie heute nicht unüblich. Vor einigen Jahren hat mir sogar mein Arbeitskollege erzählt, ein Türke, also ein Moslem, der hatte mit seiner Mutter, glaube ich, hatten die Stress gehabt. Und irgendwann haben die festgestellt, die Mutter hat so Fluchzettel geschrieben und bei ihnen hinter der Türzarge versteckt. Ich denke, ich wollte es erst nicht glauben. Ich sage, du erzählst jetzt Märchen, sowas gibt es doch nicht. Doch, sagt er, meine Frau hat die gefunden, die hat die rausgeholt und die hat sich gewundert, warum ist die Atmosphäre so schlecht im Hause. Ich erzähle euch nur das, was ich gehört habe. Aber wir, die wir an Gott glauben, an den Herrn glauben, wissen, dass die Welt sich nicht einschränkt mit unserem Sein, das, was wir sehen, sondern es gibt eine Welt, eine unsichtbare nennen wir die. Und selbst Salomo spricht ja in den Sprüchen 18, Vers 20, dass deine Worte können Leben und Tod bringen, in Vers 20. Ja? In deinem Mund steckt Tod und Leben. Das, was wir aussprechen, ist nicht ohne, dass es eine Auswirkung hat. Okay, das war jetzt eine Abschweifung. Also dieser Balak hört, dass es diesen Bileam gibt und er scheut sich nicht, diese 900 Kilometer, selbst wenn es 500 sind, er schickt Gesandte zu dem Bileam und dieser Bileam empfängt sie, das sind so Ältesten, mit Geschenken oder Lohn für diesen Dienst. Und er sagt, kommt zu mir rein, ich will Gott bitten oder vielleicht wird Gott mir eine Antwort geben. Das wäre quasi jetzt so dieser Vers 12 in 4. Mose 22. Und die übernachten, diese Leute, die Gesandte von König Balak bei dem Bileam und nachts begegnet Gott ihm. Und er begegnet ihn und er fragt dann den Bileam, wer sind diese Leute? Und dieser Bileam erzählt nichts anderes als das, was er diese Gesandte ihm erzählt haben. Die Gesandte haben ihm erzählt, aus wessen Grund sie kommen, was sie von ihm erwarten und welchen Lohn sie mitgebracht haben für das, was er dann eventuell tun würde. Und dann kommt dieser Vers, den wollte ich euch zeigen. Eduard, das funktioniert nicht. Musst du blättern, vielleicht, so genau, ja, danke. Also dieser Vers 12, das sind die Worte, die Gott Bileam in der Nacht gesprochen hat. Ich habe die jetzt so farblich markiert. Du sollst nicht mit ihnen gehen und dann mit Rot, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Gott spricht diese drei Sätze und diese drei Sätze beinhalten Gottes Beziehung zu diesem Volk. Als erstes, du darfst nicht gehen. Ich will nicht, dass du gehst. Ich will auch gar nicht, dass du das Volk verfluchst. Gott weiß, dass er trotzdem gehen wird, aber er will nicht, dass er es flucht. Denn es steht ein Stempel auf diesem Volk, es ist gesegnet. Diese drei Dinge musst du dir merken. Und es scheint ja für einen Propheten, ist ja eigentlich relativ einfach, wenn man eine Information bekommt, dann sitzt ihr ja, oder? Wenn ihr das so jetzt hören würdet, würdet ihr sagen, ja, alles klar, wo liegt denn das Problem? Und das macht ihr dann auch. Nur in dem nächsten kannst du eine weiterblättern. Genau. Diese Antwort sagt der Bileam an die Leute. Er sagt, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Er hat ausgelassen, dass ich euch nicht fluche, also dass ich das Volk nicht fluchen darf und dass dieses Volk gesegnet ist. Das hat er ausgelassen. Er tut so, als wenn Gott der Spielverderber wäre. Er will nicht, dass er geht und, ja, ich weiß nicht, ob man das als beleidigt nennen kann, aber so scheint es. Okay, wenn wir weiter. Und anschließend sagt er dann zu ihnen, Vers 5 oder Folie 5. Na, du musst jetzt eine zu weit gegangen. So. Mit den Worten, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten. Ich glaube, ich habe einen übersprungen. Also mit diesen Worten verabschiedet Bileam die Leute. Sie gehen zurück zu Balak und erklären ihm, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu gehen. Die verdrehen oder reduzieren das noch weniger und sagen, er will einfach nicht mit uns gehen. So sagen die es dem Balak. Balak als König sagt, okay, er will nicht. Vielleicht ist hier meine Manie zu wenig. Wir wissen es nicht. Er schickt autoritäre Leute dahin, also eine Stufe höher. Das hier waren die Ältesten seines Volkes. Aber jetzt, ob es jetzt Minister waren, wir wissen es nicht, aber autoritäre Leute mit einem höheren Lohn. Und die sagen ihm, als die zweite Gesellschaft dann ankommt, sagen, komm doch, es wird nicht zu wenig sein, was der König dir gibt. Also sie überzeugen ihn mit Geld und ihre Autorität als Machthabende des Landes soll das Ganze beeindrucken. Er sagt, okay, selbst wenn, oder im Vorfeld sagt er diesen Satz, selbst wenn Balak mir das Haus voller Gold und Silber geben würde, darf ich trotzdem nicht sagen, als nichts anderes als das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat oder was er mir sagt. Und trotzdem sagt er, bleib hier, ich frage den Herrn nochmal. Und der Herr begegnet ihm in der Nacht und sagt, geh mit den Menschen, mit den Leuten, aber sag das, was ich dir gezeigt habe. Dieses Aber gilt. Jetzt könnte man meinen, wenn man das so liest, der Herr hat sich umstimmen lassen. Er hat irgendwie fast wie umgedacht. Wieso erst nein und jetzt doch nicht? Er sattelt nächsten Morgen den Esel, noch zwei Diener und die wollen los. Und dann lesen wir diesen Vers 22. Jetzt kannst du die Folie 6, Edward, bitte. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging, also dass der Bileam ging, und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, um ihn entgegenzutreten. So steht dieser Vers da. Eigentlich könnte man, also ich, so als ich das so gelesen habe, habe gedacht, ist irgendwie so aus dem Zusammenhang. Aber Gott sagt, nachdem er ihn quasi erlaubt zu gehen, bestätigt er seine eigentliche Haltung. Bileam, du weißt noch, ich habe es dir grundsätzlich gesagt, ich will nicht. Und eigentlich, wenn du es richtig für dich einordnen würdest, würdest du die Leute, die erste Gesellschaft oder Gesandten verabschieden, ich kann es nicht, ich will es auch nicht, denn ich weiß, das Volk ist gesegnet. Punkt. Das wäre die richtige Haltung, das wäre die richtige Entscheidung. Das würde ihm helfen, das würde auch dem Balak, dem König, eine klare Antwort geben, hier gibt es keine zweite Meinung, es ist Gesetz, Gott will nicht, dass ich gehe, das ist die eine Sache. Er erlaubt mir nicht, das zu verfluchen, obwohl ich es gerne hätte, und weil dieses Volk gesegnet ist. Und wenn der Herr sagt, dass es gesegnet ist, es gibt keine andere Möglichkeit, er selber schützt sein Volk. Auf jeden Fall, wir lesen, dass dieser Engel sich, also diese Manifestation, ein Engel Gottes mit dem gezogenen oder mit dem scharfen Schwert, steht Bileam entgegen. Wir lesen, dass Bileam mit seinen zwei Dienern losgeht. Wir wissen es nicht oder wir können es nicht einordnen, wie gesagt, 500 Kilometer, wenn es mindestens wären, es sind Wochen. Wo das Ganze passiert. Wir lesen aber dreimal passiert etwas, was ja, wir hier gar nicht erklären können. Also er reitet diese Eselin auf dem Pfad. Einen Moment dreht die Eselin von der Straße ab, geht aufs Feld. Er prügelt diese Eselin und treibt sie wieder auf dem Pfad. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Esel oder ein Pferd geritten hat. Eigentlich also ich habe in meiner Teenie-Zeit auch Pferde geritten, das war noch in Russland in der Kolchose. Was ich mir gemerkt habe, die Pferde, also die Augen von den Pferden, das war für mich irgendwie merkwürdig. Ich denke, versteht er mich? Dieser Gaul, also eigentlich denkst du, das ist ein dummes Pferd, habe ich damals so gedacht. Aber heute im Nachhinein glaube ich, dass sie viel mehr verstehen, als wir es manchmal vermuten. Aber ich lasse es mal so stehen. Er treibt diese Eselin wieder auf den Pfad. Irgendwann später trifft diese oder geht die Eseln zwischen zwei Weinbergmauern und der Engel steht wieder da mit dem gezuckten Schwert. Die Eselin drückt sich an eine Wand, um an diesen Engel vorbeizugehen. Merkwürdig, Eselin sieht, was ein Prophet nicht sieht. Kann man sich gar nicht vorstellen, ja? Gott zeigt sich eigentlich dem Propheten, aber hier sieht die Eselin den Engel und er sieht ihn nicht. Die tut ihm scheinbar Aua, das Fuß eingeklemmt, der ist wütend, der verprügelt sie wieder. Dann geht sie aber weiter, irgendwie an dem Engel vorbei, wie auch immer. Und dann gibt es diese dritte Situation. Der Engel steht vor der Eselin, sie sieht ihn, aber es gibt keine Ausweichmöglichkeit. Und wir lesen, die Eselin legt sich hin. Kapitulation, Ende. Hier geht das nicht mehr weiter. Und dann lesen wir, dass der Bileam vor lauter Wut nimmt den Stock, je nach Übersetzung, Stecken, Stock. Sagt euch das Wort Stecken was? Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist so ein schmerzhafter Prozess, den kein Mensch gehen will, aber die Situation ist manchmal da. Und da benutzt David dieses Wort, dein Stecken und Stab trösten mich. Stab ist für uns ein Begriff, ein Hirte trägt etwas, womit er die Schafe korrigieren, helfen, ist es aber keine Waffe. Aber dieser Stecken, das ist so, vermutet man, ich habe so Bilder gesehen, ich habe jetzt kein Gutes gefunden, um euch zu zeigen, es ist so eine Waffe, so einen halben Meter plus minus, und manche haben am Ende sogar noch so ein Metallstück. Es ist eine Waffe, um zu verletzen. Und mit dieser Waffe verprügelt er seine Eselin. Also die ganze Wut bricht aus ihm aus. Er verprügelt seine Eselin. Und dann lesen wir, der Herr öffnet der Eselin den Mund und sie spricht zu ihm. Warum schlägst du mich jetzt schon zum dritten Mal? Er sagt zu ihr, merkwürdigerweise, er antwortet ihr, er hört eine Menschenstimme aus dem Mund einer Eselin und er antwortet ihr und sagt, du treibst Mutwillen mit mir, du machst, was ich nicht will, verhöhnst du mich oder was ist das hier? Und sagt er, in seiner Wut, in seiner Rage, sagt er, hätte ich jetzt ein Schwert in der Hand, ich hätte dich umgebracht, ich hätte dich hier geschlachtet. So eine Wut in einem Propheten. Und die sagt zu ihm, noch einmal, ist es meine Art, so lange reitest du mich, habe ich dir jemals etwas angetan? Und dann sagt er nein. Und auf einmal öffnet Gott ihm die Augen und er sieht den Engel. Er fällt nieder und bittet um Vergebung. Er sagt zu dem Engel, klingt für mich ein bisschen auch so scheinheilig, aber wenn du willst, ich kann auch umkehren. Und der Engel sagt zu ihm, also für Folie 7, ihr dort bitte. Ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Wege entgegentratest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Jetzt scheint so, er sieht den Engel mit dem gezuckten Schwert. Er lässt das Ganze nochmal Revue passieren, was das Ganze für ihn bedeutete. Und jetzt hat das scheinbar mit der Angst zu tun, aber vielleicht ist es auch nur eine Scheinheiligkeit in der Form, dass er das so ausspricht. Und der Engel sagt dann zu ihm, deine Eselin hat dir dreimal das Leben gerettet. Ich hätte dich jetzt umgebracht und sie hätte ich verschont. Also ganz klare Worte der Haltung Gottes gegenüber einem sogenannten Propheten. Ein Prophet, der wusste, was Gott von ihm wollte, der sich aber entschieden hat, das Gegenteil zu tun. Jetzt zusammenfassend, an dieser Stelle ist so, dieses Drama hat so ihren Höhepunkt erreicht, dass der Bileam weiterzieht, er begegnet den Balak, den König von Moab, und dann dieses angesprochene Opferstätte an drei Stellen. Balak versucht, ihn zu überzeugen, dass er das Volk Israel verflucht, damit sie es besiegen können. Und letztendlich sprach Bileam dreimal Worte des Segens. Er sagt: Ich habe es dir gesagt. Ich kann nicht anders sagen als das, was Gott mir gezeigt bzw. mir sagt. In dem ganzen Geschehen verabschiedeten sie sich so, oder wir lesen zum Ende hin, brüllt der Balak den Bileam an, sagte: Ich hätte dich reich beschenken können, aber du wolltest ja nicht. Du hast auf Gott gehört. Und er schickt ihn leer zurück. Es scheint so, dass dieser Bileam diese 500 Kilometer, wir lassen es mal so, wieder zurückgegangen ist. Ich komme jetzt wieder auf diese Geschichte zurück. Aber in dem Kapitel 31 lesen wir, als Israel, das Volk Midian und Moab, gegen sie kämpft, bringen die auch diesen Bileam um. Also vier Kapitel weiter. Es scheint so, dass dieser Bileam wieder zurückgekommen ist. Man fragt sich: Bileam, was ist das jetzt? War das, dass du jetzt doch irgendwie hofftest, Geld zu bekommen? Warum lässt das dich nicht in Ruhe? Und später, viel später, also Petrus erwähnt einmal Bileam als geldgierig, der nach dem Geld aus war, im zweiten Brief Petrus. Judas erwähnt auch den Bileam, und selbst in Offenbarung spricht Jesus in Kapitel 2 zu der Gemeinde von Pergamon: Eines habe ich gegen dich, dass du so ähnlich wie Bileam das Volk verführt hast. Und in Offenbarung spricht Gott von von der Sünde, die Bileam getan hat. Er konnte das Volk nicht verfluchen, aber er hat diesem König Balak einen Tipp gegeben: Verführe das Volk Israel, Götzen zu opfern und Unzucht zu treiben, also sich mit den Weibern zu vermischen des Volkes. Und das war ihr, nicht Untergang, aber ihr Schaden. Ein Prophet, der klare Worte von Gott hatte, der alles wusste, entscheidet sich für das Üble. Er hätte auch einfach da bleiben sollen oder können, wo er war, aber scheinbar kommt er zurück. Ich glaube, oder wir lesen es nicht, dass das Volk Israel bis nach dem Euphrat jemals gegangen ist. Also er ist wieder zurückgekommen. Soweit diese Geschichte. Also ich versuche, die zu komprimieren. Meine Zeit ist auch schon fast um. Ich möchte aber jetzt an einer Stelle stehen bleiben. Und zwar die Folie 8, Eduard, bitte. Da spricht Jesaja Worte Gottes, die uns heute ermutigen können und auch sollen. Und darum geht es eigentlich. Also aus der Geschichte stellen wir fest, dass wir die Information, die Worte Gottes bekommen können, die sagen aber nicht unbedingt darüber aus, ob ich meine Entscheidung dementsprechend getroffen habe. Die Entscheidung trifft immer noch ich. Und da hat der Herr tatsächlich wenig Einfluss. Er könnte uns zwingen, aber er lässt uns diese Freiheit. Für Bileam war es nicht diese Entscheidung, in der der Herr ihn gesegnet hat, sondern letztendlich wurde er mit den, ich sag mal, Gegnern umgebracht. Ich ließ uns so Worte, die Gott durch den Propheten Jesaja ausgesprochen hat. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Diese Worte zitiere ich an uns, weil das Worte der Ermutigung sind. Manchmal sind wir an Stellen oder kommen wir an Stellen an, von denen wir ja merken, die gefallen mir nicht wirklich. Eigentlich würde ich lieber das andere wählen, so wie Bileam. Aber im Inneren wissen wir, der Herr will das nicht. Und wenn er es nicht will, wird er es auch nicht segnen. Und dieses Wort Segen ist etwas, was wir nur im Gehorsam empfangen können. Segen ist nicht etwas Obligatorisches, was man ausspricht und entweder ist es da oder nicht da, sondern Segen empfange ich, indem ich Schritte des Gehorsams gehe und es erlaube, dass der Herr in mein Leben spricht. Dass er mein Inneres bewegt, es verändert zu dem, wie er es segnen will. Der Herr segnet nach seinen Prinzipien. Und wenn wir weise sein wollen, wenn wir seinen Willen verstehen wollen, dann ist es dieser Weg des Gehorsams. In die Folie 9 bitte, das sind Worte Jesu. Jesus sagt es einmal, als er im Tempel ist und da sogar die Worte an Vater richtet, Vater, verherrliche deinen Namen, da hören die Menschen diese Stimme und manche sagen, das hat gedonnert, manche sagen, das hat ein Engel gesprochen und Jesus sagt, das sind Worte an euch. Und dann sagt er diese Worte, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und dieser letzte Satz, zu mir ziehen, ist die Haltung Gottes. Jesus spricht hier von seinem Tod, von seinem kommenden Tod. Er spricht von seiner Zeit, die ausgelaufen ist. Aber alles hat seinen Werdegang. Was aber zählt, er will uns zu sich ziehen. Er sprach damals zu den Jüngern, Menschen, die ihm zuhörten. Aber die Art Gottes ist heute noch immer die gleiche. Er will dich und mich zu sich ziehen. Er will mich und dich in seiner Nähe haben. Er will uns segnen, er will uns aufheben, er will uns ermutigen, er will uns stärken, er will in seiner Art uns zu denen machen, die er gerne haben will. Und in dem Folie 10 bitte, in dem Johannes 16, Vers 13, spricht Jesus quasi in seiner Abschlussrede auf dem Weg zum Garten Gethsemane mit den Jüngern. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Hier spricht Jesus von einer Situation, er ist nicht mehr da, aber es gibt keine Lücke. Der Heilige Geist sorgt um dieses Zu-sich-Ziehen, um das zu ergänzen in Fülle, dass wir gar keine Lücke haben werden. Es wird keinen Mangel geben, sondern die Gegenwart Gottes ist so präsent, dass wir das erleben. An mir liegt das, erwarte ich, öffne ich mich dem. Lasse ich es zu, dann wird der Herr es in mir bewirken. Und in die Folie 11 bitte, die in Johannes 3, Vers 16, das ist so dieser Vers, den wir alle kennen, mindestens oft genug gehört haben, dass es das Bekenntnis Jesu ist. Diese Worte spricht er zu Nikodemus in der Nacht, wo er zu ihm kam, aber die heute für jeden Menschen das A und O sind. Gott selber lädt uns ein zu sich, denn er sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist das Wesen Gottes. Der Punkt, an dem sich alles ermöglicht. Sobald ich diese Worte Jesu als wahr, als mein Leben verändernd in mich aufnehme, dann geschieht etwas, was wir nicht machen können. Es kann nur Gott in mir bewirken. Aber ich bin derjenige, der es zulasse. Wenn ich mich dem öffne und sage, Herr, ja, ich öffne mich deiner Liebe, ich erwarte, fülle mein Herz mit deiner Liebe, dann ist dieser Prozess nicht nur möglich, den macht der Herr. Der Herr will uns segnen, der Herr will uns ermutigen, der Herr will mein Leben zu dem machen, dass es in ihm möglich ist, nur durch ihn. Unsere Anstrengungen sind zum Teil erfolgreich oder hilfreich, aber es hilft uns in der Form nicht zum Ende hin. Und enden möchte ich mit den Worten aus Matthäus, das ist die letzte Folie, da spricht Jesus: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen, und ich werde euch Ruhe geben, oder nach Luther Übersetzung, ich werde euch erquicken. Jesus selber lädt jeden Einzelnen von uns zu sich ein, unabhängig, ob du schon länger in der Nachfolge bist oder vielleicht zum ersten Mal die Worte der Einladung hörst oder vielleicht schon damit kämpfst, ist das wirklich wahr? Ist es die Tatsache, dass in Gott mein Leben ein anderes werden kann und wird, wenn ich es zulasse? Nicht ich mache das, sondern er macht es in mir, aber ich lasse es zu. Ich öffne mich dem oder ich verschließe mich dem. Wir hatten Mittwoch das Thema der Sämann. Es ging sich darum, von diesen vier Feldern. Und das erste spricht Jesus von einem Feld, von einem Weg. Der Korn fällt auf einen Weg. Und da heißt es ein hartes, ein verstocktes Herz. Und wir sprachen drüber in Kapitel 6, glaube ich, Markus. Da heißt es, Jesus tut dieses große Wunder, wo er viele Menschen speist. Anschließend fahren sie über den See. Jesus schläft im Boot, obwohl das Boot füllt sich mit Wasser. Und die Wellen sind aber so hoch und die Jünger sagen, Meister, wir gehen unter. Er sagt, ihr habt keinen Glauben. Warum habt ihr ein hartes Herz? Er nennt das ein hartes Herz. Menschen, die das Wunder Gottes erlebt haben, wenige Stunden später sind in der Lage, ihr Herz zu verhärten. Ich sage, wie geht sowas? Aber es geht sich nicht darum, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, wie unser Herz verhärtet werden kann, sondern hier lädt Jesus selber ein, komm zu mir. Und indem du dich entscheidest, zu mir zu kommen, weiche ich dein Herz auf. Ich nehme dir die Härte, den Unglauben, was auch immer es ist, aber du musst es erlauben. Die Entscheidung liegt bei dir. Und lieber Zuhörer, liebes Kind Gottes, wer auch immer du bist, lass es zu, geliebt zu werden. Er meint es wirklich ernst. Es ist nur dieser eine Weg, den der Herr dich leiten will. Er macht sich nicht nur Mühe, er liebt dich. Er will dich in seiner Nähe haben. Das ist sein Wesen, so ist er. Und das sind keine Worte, die einfach nur gut klingen sollen, sondern es ist die Tatsache, der Herr liebt dich, der will dich in deiner Gegenwart haben, damit du dich gesegnet, geliebt und getragen bist, weißt. Damit dein Leben ein Segen ist, damit du keinen Mangel hast, wie in dem Psalm 23. Du bist der gute Hirte, mir wird nichts mangeln. So ist der Herr. Der Herr segne euch darin, im Nachsinnen. Vielleicht kennt ihr auch noch diese Verse für euch selber, zu Hause, wann auch immer ihr nachschlagen, nachsinnen, betet mit dem Herrn und erlaubt es ihn, ihn in euer Leben ein. Und wenn du das heute tun willst, auch die Gelegenheit ist da, dass du nach dem Gottesdienst zu uns nach vorne kommst. Wir können gemeinsam beten und du darfst dein Herz dem Herrn übergeben. Oder wenn du Sorgen hast, auch das darfst du machen, dass wir gemeinsam beten, dass der Herr dir die Last nimmt, dass er dir dein Leben klar und hell macht. In ihm ist es möglich. Der Herr segne dich. Amen. Ich bete noch mit uns.